kinderlose Frau. Und wieder geht es darum, dass sie schwanger werden soll. Aber es ist gleich eine andere Geschichte als die von Elisabeth. Sie hat eben jahrelang kein Kind können bekommen. Und jetzt wird da so eine ganz andere Frau beschrieben. Und ich möchte euch einmal aufzeigen, was da die junge Frau gerade ihrer Freundin so zu berichten hat. Ja, so oder ähnlich hätte das jemand aussehen können. Was aber ist denn eigentlich vorher passiert? Ich lese euch aus dem Lukas 1, ab dem Vers 26. Elisabeth war im 6. Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Dort sollte er eine junge Frau namens Maria aufsuchen. Sie war noch unberührt und mit Josef, einem Nachkommen von König David, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte: Sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria erschrak über die Worte des Engels und fragte sich, was dieser Gruß bedeuten könnte. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben. Und er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Wie soll das geschehen? Fragte Maria den Engel. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Darum wird auch dieses Kind heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagt, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt im 6. Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Gott hat es ihr zugesagt, und was Gott sagt, das geschieht. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Wer ist denn die Maria? Maria ist eine junge Frau, eigentlich müsste man eher sagen, noch ein Mädchen, vielleicht 12, vielleicht 13, vielleicht 14, so in diesem Alter. Sie ist verlobt mit dem Zimmermann Josef, das ist ein Mann aus dem sozialen Mittelstand. Ziemlich sicher hat ihr Vater die Heirat arrangiert, vielleicht schon, als sie noch ein ganz kleines Mädchen war. Und es ist gut möglich, dass sie eigentlich schon ihr ganzes Leben damit aufgewachsen ist, dass sie weiss, ich werde mein Leben einmal mit dem Josef verbringen. Und anders als heutzutage sind damals Verlobungen wirklich so rechts, also so bindend gewesen. Man hat eine Verlobung müssen scheiden, wie man eine Ehe muss scheiden. Und unehelich schwanger zu sein, das war eine riesige Katastrophe gewesen. Und so ganz biblisch hat man damals so eine Frau können steinigen. Maria war bis jetzt ganz ein normales Mädchen. Und ich stelle sie mir vor als ein Mädchen, das viel und gern nachgedacht hat. Weil später wird von ihr berichtet, dass sie alles, was sie gehört hat, in ihrem Herz bewegt und aufbewahrt hat. Und ich finde, sie war auch ein mutiges Mädchen. Ich meine, es heisst in diesem Text, dass sie verschrocken ist, aber nicht wegen dem Engel, sondern wegen der Anrede vom Engel. Also ich wäre, glaube ich, zuerst einmal verschrocken wegen dem Engel. Man muss aber auch wissen, dass es damals überhaupt nicht normal war, dass eine Frau überhaupt gegrüßt worden ist. Also sie ist eigentlich wahrscheinlich schon verschrocken, weil da jemand ist, wo sie überhaupt grüßt. Und ehrlich gesagt finde ich, Maria, die ist wirklich mutig gewesen. Ich meine, der Engel, was der ihr da angekündigt hat. Ich weiss nicht, inwiefern Maria damals aufgeklärt war, aber irgendwie hat sie gewusst, okay, also Kind gibt es nur, wenn man einen Mann hat. Und wenn man sich so vorstellt, so als 12-, 13-jähriges Mädchen, würde ich mir jetzt vorstellen, dass die einmal rot anläuft und dann einmal beschämt schwiegt. Aber sie hat den Engel einfach gefragt, ja, wie soll das gehen? Ich habe gar keinen Mann. Die Elisabeth war eine ganz normale Frau, die, weil sie kein Kind hatte, ganz weit unten auf der Wertigkeitsskala war. Und Maria war ganz ein normales, unbedeutendes Mädchen, die damals als unverheiratete Frau auch nicht viel Wert hatte und schon gar keinen Status. Sie war überhaupt nichts Besonderes. Und gleich, Gott hat sie brauchen. Und der Engel hat ihr jetzt angekündigt, dass sie Mutter vom Sohn von Gott werden soll. Hey, ich meine, ist eigentlich schon genial, oder? Und wenn wir das dann so hören, oder, dann sind wir doch in Gedanken gerade schon so im Stall von Bethlehem am Krippli und es wird uns so ganz weihnachtlich zumute, so warm ums Herz und dann, hey ja, so ein Babyli, das ist ja auch herzig, oder? So ein Christkindli. Aber ehrlich gesagt, unehelich schwanger zu sein, das ist das Schlimmste gewesen, was Maria hätte passieren können. Es ist eigentlich die grösste Katastrophe, die ihr Leben da gerade komplett kaputt machen kann, wenn sie es nicht sogar verliert durch eine Steinigung. Sie hat sich ihr Leben doch so schön ausgemalt. Sie wird heiraten, sie wird Kinder bekommen, sie wird lieben und geliebt werden, sie werden zusammen alt werden. Und jetzt verliert sie da einfach auf einen Schlag ihre ganzen Träume und sie verliert ihre Achtung in der Gesellschaft und sie verliert ihren guten Ruf. Und das Schlimmste, sie verliert das Vertrauen von denen, die ihr am liebsten sind. Oder glaubt ihr, dass ihre Eltern den absurden Bericht von einer Schwangerschaft, die einfach so ohne Sex entstanden ist, geglaubt haben? Ich bin da nicht so sicher, ehrlich gesagt. Und auch der Josef, von ihm wissen wir, dass er es am Anfang ja auch nicht geglaubt hat. Wieso soll sie das auf sich nehmen? Ich meine, immerhin will Gott sie als Mutter von seinem Sohn. Und wieso kann er es ihr da nicht ein bisschen einfacher machen? Ich weiss nicht, ob du so Gedanken auch kennst von deinem Leben. Gerade wenn du dein Leben Gott zur Verfügung stellst, vielleicht hast du auch schon gedacht, hey, warum kann es Gott mir eigentlich nicht ein bisschen einfacher machen? Warum kann er nicht diese oder jene Sachen verhindern? Oder wieso hat er gewisse Sachen nicht einfach anders gemacht? Wieso macht er uns das Leben nicht ein bisschen angenehmer? Ich vermute, so Gedanken gibt es im Leben von allen irgendwo. Und ich glaube auch im Leben von denen, die sich für Gott einsetzen. Und als ich mich aber mit dieser Geschichte auseinandergesetzt habe, dann habe ich mich gefragt, ja, warum macht es dann Gott nicht sich selber auch ein bisschen einfacher? Also ich meine, wenn ich die Geschichte hätte verschrieben, der Sohn von Gott soll auf die Erde kommen. Also bei mir wäre der mit Musik, mit Pauken, Trompeten gekommen, mit Glitzerkonfetti und alle hätten ihn gesehen und alle hätten gewusst, das ist jetzt der Sohn von Gott. Und was macht Gott? Er kommt als winzig kleine Embryo. So ein winzig kleiner Embryo in der Gebärmutter von einer Frau. Absolut abhängig von dieser Frau. Die muss ihn versorgen mit Sauerstoff, die muss ihn versorgen mit Nährstoff. Er kann ohne sie nichts. Aber auch gar nichts. Ein spezieller Gott, oder? Und irgendwann vielleicht kann dann der Embryo die Augen aufmachen und ein bisschen Beine bewegen und einmal von innen ein bisschen stüpseln oder so. Und dann muss er wachsen und dann kommt er auf die Welt und dann macht er in die Windeln und kötzelt die Milch und ist immer noch absolut abhängig von dieser Frau. Ja, habt ihr euch das schon mal überlegt, was Gott da macht? Ich habe mir das manchmal schon früher so vorgestellt, ja, wie war das für Gott, gewesen, so ein Embryo werden? Und ich habe dann mir so überlegt, ja, das wäre für mich, wie wenn ich so ein brauner Schneck werden müsste. um die braunen Schnecken zu reden. Also, ich habe mir so etwas vorgestellt, was so ganz anders ist, als ich es mir jetzt gerade würde vorstellen, was ich gern wäre. Keine Ahnung, wie es Gott angegangen ist, aber hey, so einen kleinen, winzigen Embryo, und der braucht Maria als sein Zuhause, damit er überhaupt sich entwickeln kann und als Mensch dann auf der Erde leben. Und Maria, sie hat ja gesagt. Sie hat zum Engel gesagt, ich bin die Magd vom Herrn, es soll so passieren, wie du gesagt hast. Und mit dem hat sie sich einfach Gott zur Verfügung gestellt. Ohne Bedenkzeit. Ich hätte wahrscheinlich noch Listen geschrieben, was ist positiv, was ist negativ, und dann hätte ich mal geschaut, was rauskommt. Aber Maria, sie sagt einfach ja. Sie muss ein riesen Vertrauen haben in die Worte von dem Engel und ein riesen Vertrauen in Gott. Und so hat Jesus sie ihr können ein Zuhause finden für die nächsten Monate. Könnte sein, dass diese Bibelstelle auch etwas zu tun hat mit uns? In vielen Bibelstellen im Neuen Testament wird davon geredet, dass Gott auch in uns möchte wohnen. Zum Beispiel im Johannes 14, da heißt es: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Jesus hat Maria gebraucht als sein Zuhause. Und bei uns heute? Könnte es echt sein, dass Gott zu dir möchte sagen, hey, ich möchte auch in dir wohnen. Ich möchte in dir daheim sein. Der Gedanke, der hat in mir oft so etwas Kindliches. Also, ja, das ist noch herzig, oder so, ja, Jesus will in deinem Herzli wohnen. Also, das kennen wir so von ganz klein, aber ich habe bei mir so gemerkt, ja, irgendwie hat das so etwas Abstraktes. Also, es tönt zwar herzig, aber es hat wenig mit meinem Leben zu tun, irgendwie. Und dann habe ich mir vorgestellt, hey, Jesus hat absolut physisch in der Maria drin gewohnt. Maria war sein Zuhause. Und Gott sagt zu uns auch, euer Körper soll mein Zuhause sein. Zum Beispiel im 1. Korinther, da heißt es: Wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Und ich habe so den Eindruck bekommen, wir trennen vielleicht fast zu fest, so unsere Gedanken und so das Abstrakte wirklich von unserem Sein, von unserem Körper. Und könntet ihr euch vorstellen, dass Gott in jeder Zelle von eurem Körper wohnt? Dass Gott zu dir sagt, hey, ich brauche dich als Zuhause, genau so, wie ich Maria gebraucht habe. Vielleicht denkst du jetzt, ach, ich bin doch für Gott nicht so wirklich von Nutzen. Oder ich meine, ich bin vielleicht zu alt, ich bin zu krank oder ich bin zu schwach. Vielleicht bin ich zu wenig begabt, vielleicht bin ich zu wenig gesellschaftskonform und überhaupt habe ich überhaupt nicht Zeit, um noch mehr für Gott mich zur Verfügung zu stellen. Aber was, wenn das alles überhaupt nicht wichtig wäre? Wenn deine einzige Aufgabe wäre, dich als Zuhause von Gott zur Verfügung zu stellen? Also, wie eine Art eine WG mit Gott. Wenn du Gott würdest einladen, dass er wirklich in dir rein darf wohnen. Und das kann jeder. Da könntest du theoretisch stumm und gelähmt und blind auf deinem Bett liegen und trotzdem könntest du ein Zuhause für Gott sein. Und dann, wenn wir das machen würden, was hätten wir denn da davon? Würde dann einfach so alles gut werden? Das Leben einfacher? Ich bin sicher, ihr denkt jetzt ja, nein, natürlich nicht. Aber gleich habe ich den Eindruck, dass wir manchmal gleich ein bisschen so ticken, dass wir eben so das Gefühl haben, ja, aber wenn ich mich dann schon Gott zur Verfügung stelle, dann sollte es ein bisschen einfacher werden. Aber leider funktioniert das so nicht. Der Gedanke, dass das Leben dann doch einfach ein bisschen einfacher werden sollte, den haben wir. Also ich merke das bei mir immer mal wieder, dass ich so wie den Anspruch ein bisschen hätte an Gott. Und da lohnt es sich, wenn wir nochmal ins Leben von der Maria hineinschauen. Maria, die hat durch ihre Schwangerschaft, wie ich es schon gesagt habe, ihre ganzen Träume verloren. Sie hat ihre ganze ausgemalte Zukunft verloren. Sie hat die Leute verletzt, die ihr am nächsten waren. Man könnte jetzt denken, ja gut, sie ist ja wenigstens Mutter von dem Jesus geworden. Sie ist eine Königinnenmutter geworden. Aber leider ist sie nie in einer goldenen Gutsche gefahren und hat so mit einem schönen Händchen rausgewunken, wie man es vielleicht von einer Königinnenmutter sich vorstellen würde. Sondern ihr Kind ist 9 Monate später in einem stinkigen Stall auf die Welt gekommen. Und sie hat keine Dienerinnen gehabt, die ihre Stirn abtüpfelt haben und die Hand gehebt haben in den Wehen. Sie hat auch keine Dienerinnen gehabt, die ihr Kind gebadet haben und die feinschmöckigen Kleider eingepackt hat. Kurz nach der Geburt ist sie mit ihrem Kind zu einem Flüchtling geworden. Ja, und später, wo Jesus so ein Teenager war, da hat er im Tempel einfach mal klargestellt, dass sein Vater Gott ist und dass er dorthin gehört und nicht zu der Maria und zum Josef. Ich weiß nicht, ob das so lässig war, wenn du älter bist von einem 12-jährigen Bursch. Wo Jesus das erste Mal öffentlich auftreten ist, da hat Jesus gesagt, was habe ich eigentlich mit dieser Frau zu schaffen? Auch nicht gerade so nett, oder? Zwischendurch hat Maria das Gefühl gehabt, ihr Sohn sei komplett durchgetrüllt, so wie er sich verhalten hat. Und fast das Schlimmste finde ich, einmal, da hat eine Frau, die ganz bewegt war von einer Predigt von Jesus, die hat laut ausgerufen, dass die Frau selig sein soll, die der Mann in ihrem Körper getragen hat und auch mit ihren Brüsten gestillt hat. Und dann würde man doch denken, ja, jetzt kann es der Maria so richtig warm den Rücken drauf laufen, oder jetzt wird sie mal so richtig geehrt. Und man würde eigentlich auch erwarten, dass Jesus jetzt sagt, jawohl, so ist es. Aber Jesus, er hat etwas komplett anderes gesagt. Er hat gesagt, selig sind die, die an mich glauben. Hey, das ist doch so wie ein Faustschlag ins Gesicht von der Maria, oder? Und dann am Schluss, am Kreuz, ist die Maria voll Trauer, mit einem gebrochenen Herz, voll Trauer um ihren Sohn, aber nicht nur Trauer, sondern auch Scham und Schande, weil ihr Sohn am Kreuz als Verbrecher hingerichtet wird. Das ist auch nicht das, was der Wunsch ist als Mutter. Und wir haben hier auf ein Bild von Benno das Bild gesehen von der Maria mit dem Dolch im Herz. Und das ist nicht darum, weil irgendein Heiliger dort ermordet worden ist, sondern weil schon der Simeon ganz am Anfang, wo Jesus ein kleines Baby war, hat er prophezeit, dass der Maria wird ein Schwert durchs Herz durchgestoßen werden. Und wenn wir so das Leben von der Maria anschauen, dann ist das, glaube ich, mehr als einmal passiert. Das ist doch so überhaupt nicht das gewesen, wo sie sich vorgestellt hat, wo der Engel ihr das angekündigt hat. Und gleich hat die Maria, sie ist die erste Jüngerin von Jesus gewesen. Trotz all dem Schmerz, den sie erlebt hat, ist sie von ganzem Anfang an dabei gewesen. Sie hat ja dazu gesagt, Jesus aus der Heide zu bieten. Sie ist die erste gewesen, die das Evangelium geglaubt hat. Sie ist die erste gewesen, die ihr ganzes Leben dafür geopfert hat. Sie ist die erste gewesen, die alles verlassen hat, um Jesus nachzufolgen. Sie ist die erste gewesen, die Jesus geliebt hat und die ihn versorgt hat. Und sie ist auch die erste gewesen, die das Leid mit ihm geteilt hat. Ihr Leben ist nicht einfacher geworden wegen der Entscheidung für Jesus, im Gegenteil. Aber ehrlich gesagt hat der Engel ihr das auch nicht versprochen. Und ich muss auch jetzt leider sagen, er verspricht es auch euch nicht. Und trotzdem ist Maria von Gott gebraucht worden, weil er es daheim ihr gefunden hat. Und was wäre, wenn du in die Fußstapfen von Maria treten würdest, dass Gott auch dich könnte brauchen? Wenn Gott in dir würde es daheim suchen, vielleicht wohnt er ja auch schon in dir. Aber ich frage mich immer, verändert der Gedanke auch etwas im alltäglichen Leben? Wenn wir uns wirklich bewusst machen, dass Gott in unserem ganzen Sein, in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, in unserer Seele, in unserem Körper wirklich wohnt, Maria war ein ganz normales Mädchen. Sie hat nichts Besonderes in ihrem Leben geleistet eigentlich. Und doch hat Gott in ihr wohnen. Und genau so will Gott in dir wohnen. Und das Zuhause, das du ihm bieten kannst, das kann nicht zu wenig schön oder zu wenig fromm oder zu wenig besonderig sein. Auch wenn du dich vielleicht so empfindest. Aber es stimmt nicht. Gott will in dir wohnen, einfach weil er dich gern hat. Er will bei dir einziehen und er will mit dir zusammenleben. Eben so wie in einer WG. Und wisst ihr, so eine WG, das ist im Fall etwas Cooles. In einer WG, da tut man alles irgendwie miteinander entscheiden. Wenn man ein neues Möbelstück will kaufen, dann diskutiert man miteinander. Was findest du dazu? Was gefällt dir? Was gefällt mir? Vielleicht auch noch, was können wir uns leisten? Aber man schaut miteinander. Ich will da jetzt nicht sagen, dass Gott und ich, wenn er in unserem Leben so genau ebenbürtig gleich sind, aber ich glaube, Gott möchte, dass wir alles, was in uns innen ist, mit ihm teilen und mit ihm besprechen. Und in einer WG ist es auch cool, einmal räumt der eine auf, dann räumt wieder der andere auf. Manchmal gibt es dann auch so Absprachen, wo man eigentlich gar nie abgesprochen hat. Einmal in einer gut funktionierenden WG ist das zum Glück so, ich darf in so einer leben. Zum Beispiel bei uns ist es so, dass ich weiss, Moni, die hat immer das Entsorgen im Griff. Die weiss, wenn Kartonsammlung ist oder wenn man muss Altpapier bündeln und so. Bei mir würde wahrscheinlich, wenn dann das Altpapier an der Decke da oben ist, würde ich finden, ja, jetzt muss man es vielleicht einmal machen. Vorher würde es mich vielleicht nicht stören. Dafür würde Moni wahrscheinlich ganz oft ohne Kaffee müssen aus dem Haus, weil es nämlich keine Milch hat, wenn sie müsste für das schauen. Also, Kaffee ist überlebensnotwendig, viel wichtiger als das Altpapier. Nein. Wenn so eine WG gut funktioniert, ist das so cool, weil es ist einfach für alles gesorgt. Wir schauen auch immer wieder, dass wir miteinander Zeit verbringen, einfach um unsere Freundschaft und unsere Gemeinschaft zu pflegen. Und in meiner WG mit Gott, da merke ich immer wieder, dass ich schon weiss, dass er irgendwie da ist, so irgendwo neben mir um mich herum, da ist er immer. Aber so der Gedanke, dass er wirklich in mir wohnt, so ganz physisch habe ich mir das vorgestellt, der hat wirklich etwas verändert. Und stell dir doch jetzt mal vor, wenn du mit Gott so eine WG hättest. Vielleicht gibt es plötzlich Sachen in deinem Leben, wo Gott dir sagt, hey, diese Ecke, den könntest du vielleicht wirklich einmal aufräumen. Das wäre vielleicht mal dran. Es könnte auch sein, dass du plötzlich merkst, hey, wenn Gott in meinem Körper drin wohnt, dann sollte ich vielleicht auch ein bisschen lieber in meinem Körper wohnen und vielleicht sollte ich auch ein bisschen liebevoller mit dem umgehen. Und vielleicht putzt sogar Gott bei dir selber mal die Fenster und dann strahlst du plötzlich von innen raus einfach so, weil Gott in dir wohnt, ohne dass du irgendetwas dazu beigetragen hast. Vielleicht überlegst du dir mal, wie könntest denn du eine so schöne und wertvolle Zeit mit Gott verbringen? Vielleicht bist du jemand, der sich eher quält, so mit stiller Zeit. Und du fragst dich dann, ach, warum mache ich das immer und warum ist das nicht lebendiger und so. Oder wenn ich jetzt würde mit dem Moni immer einfach sagen, gut, wir müssen jetzt mal hersitzen und jetzt müssen wir mal das oder jenes lesen und machen und tun. Ich weiss nicht, ob wir so eine gute Gemeinschaft hätten, aber wir unternehmen oft einfach Sachen miteinander. Und vielleicht könntest du ja auch mal überlegen, was von diesen Sachen, die ich gerne mache, mache ich jetzt einfach mal ganz bewusst zusammen mit Gott. Einmal Sport treiben mit Gott. Oder etwas Feines essen mit Gott. Oder mal einfach etwas Schönes lesen. Einfach so im Bewusstsein, dass Gott jetzt gerade da ist. Ich bin sicher, das würde etwas in deinem Alltag verändern. Ich möchte euch ein Zitat von der Teresa von Avila vorlesen. Die hat mal gesagt, hätte ich damals erkannt, was ich heute weiß, dass in meiner Seele ein so großer König wohnt, ich glaube, ich hätte ihn nicht so oft allein gelassen. Ich hätte mich häufiger bei ihm aufgehalten. Überleg dir doch einmal, wie könnte das in deinem Alltag aussehen? Ich habe euch hinten vom Tisch einen Zettel vorbereitet. Da hat es so ein paar kleine Aufgaben, die ihr mal könntet euch einfach überlegen, was würde sich dann verändern, wenn Jesus ganz physisch würde in mir leben. Und vielleicht gibt es dir ein paar Gedanken, was du in deinem Alltag könntest verändern. Und ich bin ganz sicher, das verändert den Alltag. Und ich bin sicher, das verändert sogar Begegnungen, die du hast mit anderen Menschen. Hey, wenn Jesus in dir lebt, überleg dir das einmal, dann schaut durch deine Augen Jesus die anderen Leute an. Ist das nicht mega schön? Wenn Jesus in dir lebt, dann ist jeder Händedruck von dir auch ein Händedruck von Jesus. Und wenn Jesus in dir lebt, dann ist jede Umarmung von dir auch eine Umarmung von Jesus. Ist das nicht mega? Machen wir uns doch das viel mehr bewusst, gerade nachher da außen oder beim Mittag. Oder bei jeder Begegnung, die wir haben in den nächsten Wochen. Ich bin sicher, Gott möchte auch dich brauchen, weil er in dir möchte leben. Amen.